SWR Kultur Hörbuch. Von dieser Welt von James Baldwin. Es liest Vanya Müß. Folge 7.
Elizabeth's Gebet. Lord, I wish I had died in Egypt land. Während Elisha redete, hatte Elisabeth das Gefühl, der Herr schicke ihrem Herzen eine Botschaft. Diese feurige Heimsuchung sei für sie bestimmt. Wenn sie demütig lausche, würde Gott sie ihr deuten. Diese Gewissheit erfüllte sie nicht mit Jubel, sondern mit Angst. Sie fürchtete sich vor dem, was Gott ihr zu sagen hatte. Davor, welcher Unmut, welcher Tadel, welche in Aussicht gestellten Prüfungen aus seinem Mund kommen könnten. Jetzt hörte Elisha auf zu reden und stand auf und setzte sich ans Klavier. Um sie herum erhob sich gedämpfter Gesang, aber sie wartete. Vor ihrem inneren Auge flackerte, in einem Licht wie von Feuer, das Gesicht von John, den sie so widerstrebend auf die Welt gebracht hatte. Für seine Erlösung weinte sie heute Abend, dass er, über unaussprechlichen Zorn hinweg, in den Stand der Gnade getragen werden möge. Sie sangen »Must Jesus bear the cross alone and all the world go free?« Elisha nahm die Melodie auf dem Klavier auf, seine Finger wirkten zögerlich, beinahe widerwillig. Auch sie sträubte sich gegen großen Unwillen und zwang ihr Herz, Amen zu sagen, als die Stimme von Praying Mother Washington antwortete, »No, there's a cross for everyone, and there's a cross for me.« Sie hörte jemanden weinen. War es Ella May oder Florence oder der verstärkte Widerhall ihrer eigenen Tränen? Das Weinen ging im Gesang unter. Sie kannte das Lied schon ihr ganzes Leben, sie war damit aufgewachsen, aber noch nie war ihr seine Bedeutung so klar geworden wie jetzt. Das Lied erfüllte die Kirche, als hätte sie sich in einen bloßen Hohlraum oder eine Leere verwandelt mit dem Widerhall der Stimmen, die Elisabeth an diesen dunklen Ort getrieben hatten. Ihre Tante hatte es immer gesungen, schroff, gepresst, mit bitterem Stolz. »The consecrated cross I'll bear, till death shall set me free.« And then go home, a crown to wear, for there's a crown for me. Wahrscheinlich war sie jetzt eine alte, alte Frau und noch immer genauso schroff und sang dieses Lied in dem kleinen Haus daheim im Süden, in dem Elisabeth so lange mit ihr gewohnt hatte. Sie wusste nichts von Elisabeths Schande. Elisabeth hatte ihr erst von John geschrieben, als sie längst mit Gabriel verheiratet war. Und der Herr hatte ihrer Tante nie gewährt, nach New York zu kommen. Ihre Tante hatte immer prophezeit, es werde ein böses Ende nehmen mit Elisabeth, so stolz, eitel und närrisch, wie sie war, und nachdem man ihr als Kind derart freien Lauf gelassen hatte. Ihre Tante kam an zweiter Stelle in der Reihe von Katastrophen, die Elisabeths Kindheit ein Ende gesetzt hatten. Als sie 8 war, beinahe 9, war ihre Mutter gestorben. Ein Ereignis, das sie allerdings nicht gleich als Katastrophe wahrgenommen hatte, weil sie ihre Mutter kaum gekannt und ganz gewiss nie geliebt hatte. Ihre Mutter war sehr hell gewesen und schön und von so zarter Gesundheit, dass sie zumeist das Bett hütete, spiritualistische Traktate über Krankheit als Chance las und Elisabeths Vater ihr Leid klagte. Elisabeth erinnerte sich nur noch, dass sie schnell in Tränen ausbrach und nach saurer Milch roch. Vielleicht lag es an der beunruhigenden Hautfarbe ihrer Mutter, dass Elisabeth immer, wenn sie von ihr in den Arm genommen wurde, an Milch denken musste. Wobei ihre Mutter sie nicht so oft in den Arm nahm. Und das lag wohl daran, so Elisabeths sehr frühe Vermutung, dass sie so viel dunkler war als ihre Mutter und natürlich nicht annähernd so schön. Ihrer Mutter gegenüber war sie scheu, verhalten, mürrisch. Sie wusste nicht, wie sie auf die sinnlosen, schrillen Fragen reagieren sollte, die mit übertriebener mütterlicher Fürsorge auf sie einprasselten. Wenn sie ihrer Mutter einen Kuss gab oder sich einem mütterlichen Kuss ergab, konnte sie nicht so tun, als entspränge er mehr als einem lästigen Pflichtgefühl. Das versetzte ihre Mutter natürlich in ratlosen Zorn und sie ließ Elisabeth unermüdlich wissen, sie sei ein unnatürliches Kind. Mit ihrem Vater war es ganz anders. Er war, in Elisabeths Augen auf alle Zeit, jung, gutaussehend, freundlich und großzügig. Und er liebte seine Tochter. Er sagte, sie sei sein Augenstern, seine Herzensdame, sie sei eindeutig die tollste kleine Lady im Land. Wenn sie mit ihrem Vater zusammen war, paradierte und promenierte sie wie eine Königin. Vor nichts hatte sie Angst, außer dem Moment, da er sagte, es sei Schlafenszeit oder er müsse weiter. Ständig kaufte er ihr etwas zum Anziehen oder zum Spielen und sonntags ging er stundenlang mit ihr durch die Natur spazieren, ins Puppentheater oder in den Zirkus, wenn der in der Stadt gastierte. Er war so dunkel wie Elisabeth, sanft und stolz, und er war nie böse geworden mit ihr. Mit anderen Menschen schon, das hatte sie erlebt, mit ihrer Mutter zum Beispiel und später natürlich mit ihrer Tante. Ihre Mutter war ständig böse und Elisabeth ließ es abperlen. Später war ihre Tante dauerhaft böse und Elisabeth lernte es zu ertragen. Doch wäre ihr Vater je böse geworden damals, sie hätte sterben wollen. Auch er hatte nie von ihrer Schande erfahren. Zunächst hatte sie nicht gewusst, wie sie es ihm beibringen sollte, wie sie ihm, der schon so viel Schmerz ertragen hatte, einen solchen Schmerz zufügen sollte. Und später, als sie es ihm erzählt hätte, war er längst über alles hinweg in der stummen Erde. Sie dachte an ihn, während um sie herum gesungen und geweint wurde, und dachte, wie sehr er seinen Enkel geliebt hätte, der ihm in vielem so ähnlich war. Vielleicht träumte sie, aber sie glaubte nicht, dass sie träumte, wenn sie aus John manchmal seltsam fern und verzerrt ein Echo ihres sanften Vaters hörte, seines eigentümlichen Lachens, wenn er den Kopf zurückwarf und die Jahre, die sein Gesicht gezeichnet hatten, sich verflüchtigten, die sanften Augen sanfter wurden und die Mundwinkel sich aufwärts kräuselten wie bei einem kleinen Jungen und den tödlichen Stolz sah, hinter dem er sich verschanzte, wenn er erleben musste, wie garstig die Menschen waren. Von ihm hatte sie gelernt, allein für sich zu weinen, wenn sie weinte, nicht vor aller Augen und niemals um Erbarmen zu betteln, wenn es sein musste, zu sterben, sich aber niemals geschlagen zu geben. Das hatte er ihr bei einer ihrer letzten Begegnungen mitgegeben, bevor sie meilenweit zu ihrer Tante nach Maryland verfrachtet wurde. In den folgenden Jahren hatte sie allen Grund, sich an seine Worte zu erinnern und schließlich auch Zeit, in sich die tiefe Bitterkeit zu spüren, aus der ihr Vater diese Worte geschöpft hatte. Denn als ihre Mutter starb, stürzte die Welt ein. Ihre Tante, die ältere Schwester ihrer Mutter, kam und zeigte sich erschüttert über Elisabeths eitles, müßiges Wesen und beschloss auf der Stelle, dass der Vater sich nicht eigne, ein Kind großzuziehen, insbesondere, wie sie raunend hinzufügte, ein unschuldiges kleines Mädchen. Dieser Beschluss ihrer Tante, den Elisabeth ihr viele Jahre nicht verzieh, löste die dritte Katastrophe aus, die Trennung von ihrem Vater, von allem, was sie liebte auf dieser Welt. Denn ihr Vater betrieb, wie ihre Tante es nannte, ein Haus. Nicht das Haus, in dem sie wohnten, sondern ein anderes Haus, in das, folgerte Elisabeth, oft liederliche Menschen kamen. Außerdem hatte er zu Elisabeths Verwirrung und Entsetzen einen Stall. Neger der niederen Sorte, der niedersten Sorte, kamen von überall her und brachten manchmal ihre Frauen mit und fanden sie manchmal dort, um zu essen, billigen Schwarzgebrannten zu trinken und die ganze Nacht Musik zu machen. Und Schlimmeres zu treiben, über das man, nach dem fürchterlichen Schweigen ihrer Tante zu urteilen, tunlichst nicht sprach. Sie würde bei Gott Himmel und Hölle in Bewegung setzen, damit die Tochter ihrer Schwester nicht bei einem solchen Mann aufwuchs. Ohne allerdings den Himmel auch nur in Betracht zu ziehen oder die Hölle weiter zu bemühen, außer in Gestalt des Gerichts, trug sie den Sieg davon. Mit einem Donnerschlag oder einem einzigen Zauberstreich wurde aus Licht Finsternis und Elisabeths Leben war verwandelt. Ihre Mutter war tot, ihr Vater verbannt und sie lebte im Schatten ihrer Tante. Genauer, so dachte sie jetzt, war der Schatten, in dem sie lebte, die Angst. Angst verdichtet durch Hass. Nicht einen einzigen Moment hatte sie ihren Vater verurteilt. Ihrer Liebe zu ihm hätte es nichts anhaben können, hätte man ihr erzählt oder sogar nachgewiesen, dass er der Cousin des Teufels war. Der Beweis hätte für sie nicht existiert. Und wenn doch, hätte sie nicht bereut, seine Tochter zu sein und sich nichts Besseres erbeten, als an seiner Seite in der Hölle zu schmoren. Als man sie ihm weggenommen hatte, reichte ihre Vorstellungskraft nicht aus, um die Verkommenheit greifbar zu machen, die man ihm vorwarf. Sie warf ihm ganz gewiss nichts vor. Verzweifelt schrie sie, als er sie losließ und sich zum Gehen wandte, und sie musste zum Zug nach Maryland getragen werden. Später, als sie begriff, was damals geschehen war, konnte sie ihm noch immer nichts vorwerfen. Vielleicht hatte er ein lästerliches Leben geführt, aber zu ihr war er gut gewesen. Sein Leben hatte ihm jedenfalls genügend Schmerz zugefügt, um das Urteil der Welt gegenstandslos zu machen. Sie hatten ihn nicht gekannt, wie sie ihn gekannt hatte. Ihnen lag er nicht so am Herzen wie ihr. Traurig machte sie nur, dass er sie nicht wie versprochen holen kam und dass sie ihn in ihrer Jugend so selten zu Gesicht bekam. Als junge Frau sah sie ihn gar nicht mehr, aber das hatte sie sich selbst zuzuschreiben. Nein, sie hatte ihm nichts vorzuwerfen, ihrer Tante dagegen schon. Und zwar von dem Augenblick an, da ihr klar wurde, dass sie ihre Mutter geliebt hatte, ihn aber nicht. Und das konnte nur bedeuten, dass ihre Tante auch sie nicht liebte. Und nichts in ihrem Zusammenleben mit ihr hatte dies je widerlegt. Ihre Tante erzählte zwar dauernd, wie sehr sie die Tochter ihrer Schwester liebe und welche Opfer sie für sie bringe und wie bemüht sie sei, Elisabeth zu einer guten Christin zu erziehen. Doch Elisabeth ließ sich nicht eine Sekunde täuschen und ließ, solange sie bei ihr lebte, in ihrer Verachtung für ihre Tante nicht nach. Sie spürte, dass die Liebe, von der ihre Tante sprach, etwas anderes war, Bestechung, eine Drohung, ein unanständiger Drang zur Macht. Sie wusste, dass die Beschränkung, die Liebe manchmal mit sich brachte, auf unergründliche Weise auch Freiheit für Seele und Geist bedeutete, Wasser am dürren Ort und nichts mit den Gefängnissen, Kirchen, Gesetzen, Belohnungen und Bestrafungen zu tun hatte, die die Gedankenwelt ihrer Tante so nachdrücklich bevölkerten. In ihrer großen Ratlosigkeit heute Abend fragte sie sich dennoch, ob sie sich nicht geirrt hatte, ob sie nicht doch etwas übersehen hatte, für das der Herr sie leiden ließ. »Du kleine Miss Gernegroß«, hatte ihre Tante damals zu ihr gesagt, »pass besser auf, wo du hinläufst, ja? Wenn du weiter mit der Nase in der Luft stolzierst, lässt der Herr dich nach ganz unten auf den Grund stürzen. Denk an meine Worte, du wirst schon noch sehen.« Auf diese ewigen Vorhaltungen hatte Elisabeth nie reagiert. Sie hatte ihre Tante immer nur mit dreistem Staunen angesehen, das einerseits ihre Geringschätzung unterstrich und andererseits jeden Vorwand für Strafe aushebelte. Und dieser Kniff, den sie unbewusst von ihrem Vater übernommen hatte, verfehlte kaum je seine Wirkung. Mit den Jahren schien ihre Tante die eisige Distanz, die Elisabeth zu ihr aufgebaut hatte und die nun bestimmt nicht mehr zu überbrücken war, am Blick abzuschätzen. Mit gesenktem Kopf murmelte sie dann, »Gott, dem gefällt das nicht.« »Mir egal, was Gott gefällt und was dir und was nicht«, antwortete Elisabeths Herz. »Ich gehe weg. Er kommt mich holen, ich gehe weg.« Er war ihr Vater, der nie kam. Mit den Jahren antwortete sie nur noch, »Ich gehe weg.« Diese Absicht hing wie ein schwerer Klunker zwischen ihren Brüsten, stand lodernd im dunklen Himmel ihrer Gedanken. Doch ja, etwas hatte sie übersehen. Wer zugrunde gehen soll, der wird zuvor stolz, und Hochmut kommt vor dem Fall. Das hatte sie nicht gewusst. Sie hatte sich nicht vorgestellt, dass sie fallen könnte. Heute Abend fragte sie sich, wie sie dieses Wissen an ihren Sohn weitergeben konnte, ob sie ihm helfen konnte, das zu ertragen, was sich nicht mehr ändern ließ. Ob er ihr im Lauf seines Lebens vergeben würde, für ihren Stolz, ihre Torheit und ihr Feilschen mit Gott. Denn die Jahre vor ihrem Fall, in dem dunklen Haus ihrer Tante, diesem Haus, das immer nach Kleidern roch, die zu lange im Schrank lagen, und nach alten Frauen, das deren Klatsch atmete und irgendwie durchdrungen war vom Aroma der Zitrone, die ihre Tante immer zu ihrem Tee nahm, und vom gebratenen Fisch und dem Destillationsgerät, das jemand im Keller stehen hatte, erstanden heute Abend überwältigend klar vor ihr. Und sie erinnerte sich, wie sie jedes Zimmer betrat, in dem ihre Tante vielleicht saß, auf alles antwortete, was ihre Tante vielleicht sagte, vor ihr stand, stocksteif und zerfressen von Hass und Angst. Jede Minute jedes Tages im Kampf. Einem Kampf, den sie in ihren Träumen fortführte. Jetzt wusste sie, was sie ihrer Tante so stumm und so früh schon vorgeworfen hatte. Ein verwirrtes Kind aus den Armen des Vaters zu reißen, den es liebte. Und jetzt wusste sie, weshalb sie manchmal vage und widerwillig das Gefühl hatte, ihr Vater habe sie hintergangen, weil er nicht die Welt auf den Kopf gestellt hatte, um seine Tochter von einer Frau wegzuholen, die sie nicht liebte und von ihr nicht geliebt wurde. Heute Abend allerdings wusste sie, wie schwierig es war, die Welt auf den Kopf zu stellen. Denn einmal hatte sie es versucht und war gescheitert. Sie wusste auch, und das machte die Tränen, die ihr in den Mund flossen, bitterer als das bitterste Kraut, dass sie ohne den Stolz und die Bitterkeit gegen ihre Tante, die sie so lange in ihrem Herzen gehegt hatte, das Leben mit ihr niemals ertragen hätte. Und sie dachte an Richard. Richard war es, der sie aus dem Haus geführt hatte, aus dem Süden und in die Stadt der Zerstörung. Er war plötzlich aufgetaucht. Und vom Moment seines Auftauchens bis zum Augenblick seines Todes hatte er ihr Leben ausgefüllt. Nicht einmal heute Abend, im nahezu undurchdringlichen Winkel ihres Herzens, in dem die Wahrheit sich verbirgt und nur die Wahrheit leben kann, konnte sie wünschen, sie wäre ihm nie begegnet. Konnte sie leugnen, dass ihr die Himmelsfreude, solange er bei ihr war, nichts bedeutete, dass sie sich, gezwungen, zwischen Richard und Gott zu wählen, wenn auch unter Tränen, nur von Gott hätte abwenden können. Und genau deshalb hatte Gott ihn ihr genommen. Genau dafür bezahlte sie jetzt. Und genau dieser Stolz, dieser Hass, die Bitterkeit und Begierde, diese Torheit, diese Verkommenheit waren übergegangen auf ihren Sohn. Richard stammte nicht aus Maryland, aber in dem Sommer, in dem sie sich kennengelernt hatten, hatte er dort als Verkäufer gearbeitet. Es war 1919 und sie war ein Jahr jünger gewesen als das Jahrhundert. Er war 22, was ihr damals sehr alt erschien. Er fiel ihr sofort auf, weil er so mürrisch war und nicht gerade höflich. Er bediente die Leute, wie ihre Tante sagte, so grimmig, als hoffte er, dass sie sich an den Lebensmitteln, die sie kauften, vergifteten. Elizabeth sah gern, wie er sich bewegte. Er war sehr schlank, er war schön und ruhelos. Feinnervig, befand Elizabeth weise. Er bewegte sich wie eine Katze, immer leichtfüßig und mit der gleichen beeindruckenden Unnahbarkeit, das Gesicht verschlossen, die Augen vollkommen lichtlos. Er rauchte die ganze Zeit, addierte Beträge mit der Zigarette zwischen den Lippen und ließ sie, wenn er Ware holen ging, auch schon mal brennend auf dem Tresen liegen. Wenn jemand reinkam, sagte er »Guten Morgen« oder »Guten Tag« praktisch ohne aufzusehen und mit einer Gleichgültigkeit, die an Unverfrorenheit grenzte. Wenn der Kunde sich mit Einkauf und Wechselgeld zum Gehen wandte und Richard »Danke« sagte, klang es so sehr nach einem Fluch, dass sich mancher erstaunt umdrehte. »Der arbeitet nicht gerne in dem Laden«, sagte Elizabeth einmal zu ihrer Tante. »Der arbeitet überhaupt nicht gern«, sagte ihre Tante verächtlich. Der ist genau wie du. An einem strahlenden Sommertag, ewig strahlend in ihrer Erinnerung, kam sie allein in den Laden, in ihrem besten weißen Sommerkleid, die frisch geglätteten und an den Spitzen gekräuselten Haare mit einer dunkelroten Schleife zusammengebunden. Sie wollte mit ihrer Tante zu einem großen Kirchenpicknick und brauchte nur ein paar Zitronen. Sie kam an dem Ladenbesitzer vorbei, einem entsetzlich dicken Mann, der draußen auf dem Gehweg saß und sich Luft zufächelte. Er fragte sie, ob ihr heiß genug sei. Sie antwortete irgendwas und betrat den dunklen, aromaschweren Laden, in dem Fliegen summten und Richard auf dem Tresen saß und ein Buch las. Sofort bekam sie ein schlechtes Gewissen, weil sie ihn störte, und murmelte entschuldigend, sie brauche nur ein paar Zitronen. Sie erwartete, dass er sie mürrisch wie immer holen ging und zu seinem Buch zurückkehrte. Stattdessen fragte er lächelnd, »Ist das alles? Gut nachdenken. Sicher, dass Sie nichts vergessen haben?« Sie hatte ihn noch nie lächeln sehen. Genau genommen hatte sie auch noch nie wirklich seine Stimme gehört. Ihr Herz tat einen beängstigenden Sprung und schien dann, ebenso beängstigend, ganz stehen zu bleiben. Sie stand da und starrte ihn an. Hätte er sie gebeten, ihre Bestellung zu wiederholen, sie hätte sich nicht daran erinnert, was sie einkaufen wollte. Unversehens sah sie ihm in die Augen und entdeckte dort, wo sie bislang gar kein Licht vermutet hatte, ein Leuchten, das sie noch nie zuvor gesehen hatte. Und er lächelte immer noch, aber in seinem Lächeln lag etwas seltsam Drängendes. Dann sagte er, »Wie viele Zitronen, kleine Lady?« »6«, sagte sie schließlich und stellte zu ihrer enormen Erleichterung fest, dass nichts geschehen war. Die Sonne schien noch, der Dicke saß noch vor der Tür, ihr Herz schlug, als hätte es nie ausgesetzt. Aber davon ließ sie sich nicht täuschen. Sie erinnerte sich an den Moment, in dem ihr Herz ausgesetzt hatte und wusste, dass es jetzt anders schlug. Er steckte die Zitronen in eine Tüte und sie trat mit eigenartiger Zurückhaltung an den Tresen, um ihm das Geld zu geben. Sie war in höchsten Nöten, denn weder konnte sie ihn ansehen, noch konnte sie den Blick von ihm wenden. »Ist das Ihre Mutter, mit der Sie hier immer reinkommen?« fragte er. »Nein«, sagte sie, »meine Tante.« Sie wusste nicht warum, aber sie fügte hinzu, »meine Mutter ist tot.« »Ach«, sagte er, »meine auch.« Beide blickten nachdenklich auf das Geld auf dem Tresen. Er nahm es, regte sich aber nicht. »Dachte ich mir, dass das nicht Ihre Mutter ist«, sagte er schließlich. »Warum?« »Keine Ahnung, sieht Ihnen nicht ähnlich.« Er wollte sich gerade eine Zigarette anstecken, schob die Schachtel aber mit einem Blick auf sie wieder in seine Tasche. »Nicht meinetwegen«, sagte sie schnell. »Ich muss sowieso los. Sie wartet, wir machen einen Ausflug.« Er drehte sich zur Kasse um und rechnete ab. Sie nahm ihre Zitronen. Er gab ihr das Wechselgeld. Ihr war, als sollte sie etwas sagen. Irgendwie wirkte es unpassend, einfach so zu gehen, aber ihr fiel nichts ein. Dafür sagte er, »Warum sind Sie heute so schick angezogen? Wo gehen Sie denn hin?« »Zu einem Picknick, Gemeindepicknick«, sagte sie und lächelte plötzlich, unerklärlich, zum ersten Mal. Auch er lächelte, steckte sich seine Zigarette an und blies den Rauch behutsam von ihr weg. »Mögen Sie Picknicks?« »Manchmal.« Noch war ihr in seiner Gegenwart nicht behaglich, dennoch wäre sie gern geblieben, um sich den ganzen Tag mit ihm zu unterhalten. Sie wollte ihn fragen, was er da las, traute sich aber nicht. »Wie heißen Sie?« brachte sie auf einmal heraus. »Richard?« »Aha«, sagte sie nachdenklich, »ich heiße Elizabeth.« »Ich weiß«, sagte er, »sie hat einmal nach Ihnen gerufen.« »Na dann«, sagte sie ratlos nach einer langen Pause, »auf Wiedersehen.« »Auf Wiedersehen? Sie fahren doch nicht weg, oder?« »Nein, nein«, antwortete sie verwirrt. »Tja«, sagte er und verbeugte sich lächelnd. »Auf bald?« »Ja«, sagte sie, »auf bald.« Sie drehte sich um und ging auf die Straße. Nicht dieselbe Straße, über die sie vor kurzem gekommen war. Die Straßen, der Himmel, die Sonne, die vorbeitreibenden Menschen, alles hatte sich innerhalb weniger Minuten verändert und würde nie wieder so sein wie vorher. »Weißt du noch?«, fragte er viel später. »Der Tag, als du in den Laden gekommen bist?« »Ja?« »Ach, warst du hübsch. Und ich dachte, du siehst mich gar nicht.«
»Ich dachte, du siehst mich nicht.«
»Du hast ein Buch gelesen.«
»Stimmt.«
»Was denn für ein Buch, Richard?«
»Ach, weiß nicht mehr. Ein Buch halt.«
»Du hast gelächelt.«
»Du auch?«
»Nein, hab ich nicht. Weiß ich noch.«
»Doch, hast du.«
»Nein, erst als du gelächelt hast.«
»Na, wie auch immer. Du warst so hübsch.«
Sie mochte gar nicht daran denken, mit welcher Härte, wie viel berechnenden Tränen, welcher List und Grausamkeit sie dann mit ihrer Tante um ihre Freiheit gerungen hatte, die sie bekam, wenn auch unter gewissen, nicht verhandelbaren Bedingungen. Die oberste Bedingung war, dass sie sich in die Obhut einer entfernten, unsäglich ehrbaren Verwandten ihrer Tante begab, die in New York lebte, denn dort wollte Richard Ende des Sommers hin, und zwar mit ihr. Dort würden sie heiraten. Richard hasste den Süden, deshalb war es ihnen wohl auch gar nicht in den Sinn gekommen, ihr Eheleben dort zu beginnen. Und Elizabeth wurde von der Angst in Schach gehalten, dass ihre Tante, wenn sie von der Verbindung zwischen Richard und ihr erfuhr, wie bei ihrem Vater vor so vielen Jahren Mittel und Wege finden würde, um sie beide auseinanderzubringen. Das, so dachte Elizabeth später, war der erste in einer ganzen Reihe erbärmlicher Fehler, die zu ihrem tiefen Fall führten. Von einem Felsplateau auf den Weg zurückzublicken, der einen hergeführt hat, ist aber nicht dasselbe, wie auf diesem Weg zu laufen. Die Perspektive ändert sich, gelinde gesagt, erst auf der Reise. Erst wenn der Weg abrupt tückisch und mit absoluter Unbedingtheit sich windet, abfällt oder ansteigt, wird sichtbar, was von keiner anderen Warte zu sehen gewesen wäre. Wäre der Herr persönlich in jenen Tagen mit Posaunen vom Himmel herabgestiegen, um sie zur Umkehr zu bewegen, sie hätte ihn kaum gehört und ganz gewiss nicht auf ihn gehört. Damals lebte sie in einem Feuersturm, dessen Auge und Herz Richard war, und sie kämpfte nur darum, ihn zu erreichen, allein darum. Ihre einzige Sorge war, dass man sie voneinander fernhalten könnte. Die Frage, was danach kam, hatte in ihren Gedanken und Ängsten keinen Platz. In New York, gab sie vor, wolle sie von den Möglichkeiten profitieren, die der Norden den Schwarzen bot, eine Schule besuchen und eine bessere Arbeit finden, als man ihr im Süden je anbieten würde. Ihre Tante hörte sich das alles mit unverminderter Verachtung an, konnte aber nicht leugnen, dass sich die Verhältnisse, wie sie widerwillig einräumte, von Generation zu Generation wandelten, und wollte außerdem nicht als diejenige gelten, die sich Elizabeth in den Weg stellte. Im Winter 1920, als das Jahr gerade anbrach, fand sich Elizabeth in einem hässlichen Hinterzimmer in Harlem wieder. In der Wohnung einer Verwandten, deren Ehrbarkeit sich deutlich an den Räucherstäbchen ablesen ließ, die sie in ihren Gemächern abbrannte, und den spiritistischen Sitzungen, die sie jeden Samstagabend abhielt. Das Haus stand noch, nicht weit entfernt. Elizabeth kam häufig daran vorbei. Ohne hochzublicken, konnte sie die Fenster sehen, hinter denen sie gewohnt hatte, und das Schild, das noch immer dort hing. Madame Williams, Spiritistin. Sie fand eine Anstellung als Zimmermädchen im selben Hotel, in dem Richard als Liftboy arbeitete. Richard versprach ihr, dass sie heiraten würden, sobald er genug Geld beisammen habe. Doch da er die Abendschule besuchte und sehr wenig Geld verdiente, rückte ihre Hochzeit, von der sie geglaubt hatte, sie würde bald nach ihrer Ankunft stattfinden, in immer weitere Ferne. Das stellte sie vor ein Problem, dem sie sich zu Hause in Maryland schlicht verschlossen hatte, dem sie jetzt jedoch nicht mehr ausweichen konnte. Das Problem ihres Zusammenlebens. Erstmals brach sozusagen die Wirklichkeit in ihre großen Träume ein, und sie musste sich kleinlaut fragen, wie sie jemals darauf gekommen war, dass sie Richard auf Dauer würde widerstehen können. In ihrer Zeit mit ihm zu Hause im Süden hatte sie sich ihre, wie die Tante es nannte, kostbare Perle gerade so mit Mühe bewahrt. Was sie für einen Beweis ihrer moralischen Festigkeit gehalten hatte, entpuppte sich allerdings im Nachhinein als pure Angst vor ihrer Tante und als Mangel an Gelegenheit in der kleinen Stadt. Hier, in dieser großen Stadt, in der es niemanden scherte, in der Menschen jahrelang im selben Haus wohnen konnten, ohne jemals miteinander zu sprechen, stand sie, wenn Richard sie in den Arm nahm, an einem Steilhang und stürzte sich sorglos hinab, hinein ins tobende Meer. So fing es an. War ihr Weg vorgezeichnet seit dem Tag, da man sie ihrem Vater genommen hatte? Die Welt, in der sie sich nun wiederfand, war der Welt, vor der man sie einst geborgen hatte, nicht unähnlich. Hier waren sie, die Frauen, um deretwillen ihre Tante ihren Vater so leidenschaftlich verdammt hatte. Trinkfeste Weiber mit lockerem Mundwerk, Whiskyatem und Zigarettendunst, mit der geheimnisvollen Aura von Frauen, die wissen, welch süße Gewalt sich unter Mond und Sternen abspielt, unter den wilden Lichtern der Stadt, im herben Heu oder dem quietschenden Bett. Gehörte sie, Elizabeth, so süß gefallen, so fest verstrickt, jetzt zu diesen Frauen? Und hier waren sie, die Männer, die Tag und Nacht den Stall ihres Vaters aufgesucht hatten, mit ihren Schmeicheleien und ihrer Musik und ihrer Gewalt und ihrem Sex. Und die, schwarz, braun und beige, sie mit liederlichen, lüsternen, lachenden Blicken bedachten. Und das waren Richards Freunde. Keiner von denen ging je in die Kirche. Kaum vorstellbar, dass sie überhaupt wussten, was eine Kirche war. Und alle lästerten Gott, stündlich, täglich, mit Worten, mit ihrem Leben, in ihren Herzen. Wie Richard damals, als sie einmal zaghaft von der Liebe zu Jesus gesprochen hatte, schienen auch sie zu sagen: »Du kannst diesem Kotzbrocken ausrichten, er soll mich an meinem großen schwarzen Arsch lecken.« Sie hatte vor lauter Entsetzen geweint und musste doch auch einsehen, dass solch üppige Bitterkeit einem regelrechten Quell des Leids entsprang. Zwischen dem Norden und dem Süden, dem sie entflohen war, bestand alles in allem kein so großer Unterschied, außer diesem. Der Norden versprach mehr. Und diese Ähnlichkeit – was er versprach, hielt er nicht, und was er hergab, nach langem Zögern und mit einer Hand, holte er sich mit der anderen wieder zurück. Jetzt, in dieser rastlosen, hohldröhnenden Stadt, begriff sie Richards Rastlosigkeit, die sie so angezogen hatte, eine so vollkommene, so unausweichliche Anspannung, die sich nie würde lockern oder lösen lassen, dass Elizabeth sie in seinen Muskeln spürte und in seinem Atem hörte, selbst wenn er an ihrer Brust einschlief. Vielleicht hatte sie aus diesem Grund nie erwogen, ihn zu verlassen. So ängstlich sie auch war, die ganze Zeit in einer Welt, in der sie sich ohne Richard niemals zurechtgefunden hätte. Sie verließ ihn nicht, weil sie Angst hatte, dass er ohne sie nicht zurechtkam. Sie widerstand ihm nicht, weil er sie brauchte. Und sie drängte ihn nicht zur Heirat, weil sie fürchtete, ihn, den ohnehin alles aufbrachte, auch noch gegen sich aufzubringen. Sie betrachtete sich als seinen Halt, auf den er stets zurückgreifen konnte, als unverbrüchliche Wirklichkeit in einer Welt der Schatten. Und nein, trotz allem bereute sie es nicht. Beim besten Willen hatte sie es nicht bereuen können, und selbst heute Abend bereute sie es nicht. Wo also war ihre Buße? Und wie sollte Gott sie dann erhören? Sie waren sehr glücklich gewesen miteinander, am Anfang, und bis zum Schluss war er sehr gut zu ihr, hatte sie immer geliebt und sich immer bemüht, es ihr zu zeigen. So wenig, wie sie ihrem Vater je etwas hatte vorwerfen können, konnte sie ihm je etwas vorwerfen. Seine Schwäche verstand sie und seine Qual und sogar sein blutiges Ende. Was das Leben ihm aufgebürdet hatte, ihrem Geliebten, diesem unglücklichen, wilden Jungen, hätte manch anderer, der stärker war und rechtschaffener, nicht so tapfer ertragen. Samstag war ihr schönster Tag, denn da arbeiteten sie nur bis eins. Sie hatten den ganzen Nachmittag für sich und fast die ganze Nacht, denn Madame Williams hielt samstagabends ihre Seancen ab und zog es vor, wenn Elizabeth, deren stumme Skepsis den Redefluss verblichener Geister hätte hemmen können, dann nicht zu Hause war. Sie trafen sich am Boteneingang. Richard war immer vor ihr da. Ohne die enge schwarze Uniform, die er bei der Arbeit tragen musste, sah er viel jünger und weniger anonym aus. Meist plauderte, scherzte oder würfelte er mit den anderen jungen Männern, und wenn er ihre Schritte im langen, gefliesten Flur hörte, blickte er lachend auf, stupste einen der Jungs schelmisch an und rief in lautem Singsang: »He, he, sieh mal einer an, ist das nicht ein hübsches Ding?« Jedes Mal, genau darum tat er es jedes Mal, wurde sie rot und nestelte halb lächelnd, halb stirnrunzelnd an ihrem Kleiderkragen herum. »Sweet Georgia Brown«, sagte dann einer. »Für dich immer noch Miss Brown«, erwiderte Richard und hakte sie unter. »Ja, ganz recht«, kam es dann. »Mal schön aufpassen auf deine kleine Miss Rehauge hier, sonst kommt nämlich jemand und nimmt sie dir weg.« »Genau«, sagte ein anderer, »ich zum Beispiel.« »Ach, was!« Richard ging mit ihr zur Straße. »Mein kleines Häppchen klaut mir keiner weg.« »Häppchen«, so nannte er sie. Und manchmal nannte er sie Butterschnute oder Ulknase oder Froschauge. Natürlich hätte sie sich diese Spitznamen von niemandem sonst gefallen lassen. Auch hätte sie niemals geduldet, hätte sie es nicht mit einer gewissen Hilflosigkeit und einer schlummernden Panik genossen, so öffentlich zum Eigentum eines Mannes zu werden. Zur Konkubine, wie ihre Tante es genannt hätte. Und nachts, wenn sie allein war, ließ sie das Wort bitter wie eine Zitronenschale über ihre Zunge rollen. Mit Richard ging es zum Meer hinab. Hinauf würde sie allein klettern müssen, aber das wusste sie noch nicht. Sie ließen die jungen Männer im Flur stehen und eroberten die Straßen von Midtown. »Und was machen wir heute, Häppchen?« Mit diesem Lächeln und diesen unendlich tiefen Augen unter den Türmen der weißen Stadt, mit Menschen, weißen Menschen, die um sie herum hasteten. »Ich weiß nicht, Schatz. Was willst du denn machen?«
»Wir könnten zum Beispiel ins Museum.«
Als er diesen Vorschlag zum ersten Mal machte, fragte sie entsetzt, ob man sie beide denn überhaupt reinlassen würde.
»Klar lassen die auch Nigger rein«, hatte Richard geantwortet. »Brauchen wir nicht auch Bildung, damit wir leben können mit diesen Aalgesichtern?«
Er hütete seine Zunge nie, wenn er mit ihr zusammen war, was sie zunächst als Zeichen von Missachtung begriff, weil sie so leicht zu haben war, später aber als Zeichen seiner Liebe deutete. Wenn er mit ihr ins Museum of Natural History ging oder ins Metropolitan Museum of Art, wo sie fast immer die einzigen Schwarzen waren und er sie durch die Räume führte, die in ihrem Bewusstsein auf alle Zeit kalt wie Gräber waren, entdeckte sie in ihm einen anderen Menschen. Seine Leidenschaft für etwas, das sie nicht begriff, machte ihr immer wieder Angst. Denn sie erfasste nie, zumindest nicht mit dem Verstand, was er ihr an diesen Samstagnachmittagen so inbrünstig mitzuteilen versuchte. Zu der afrikanischen Plastik oder dem Totempfahl, die er so melancholisch bestaunte, hatte sie selbst keinerlei Bezug. Sie war nur froh, dass sie nicht so aussah. Lieber sah sie sich in dem anderen Museum die Bilder an, doch was er ihr über die erzählte, verstand sie auch nicht. Ihr war nicht klar, wie er tote Gegenstände so bewundern konnte, was er aus ihnen zog, welche Geheimnisse er ihnen zu entlocken hoffte. Zumindest aber verstand sie, dass sie für ihn eine bittere Nahrung darstellten und die Geheimnisse, die sie für ihn bereithielten, eine Angelegenheit von Leben und Tod. Angst machte ihr das Gefühl, dass er nach dem Mond griff und folglich auf die Felsen geschleudert würde, aber das behielt sie für sich. Sie lauschte einfach und in ihrem Herzen betete sie für ihn. An anderen Samstagen gingen sie ins Kino, ins Theater, besuchten Freunde, spazierten durch den Central Park. Sie mochte den Park, weil er, wie künstlich auch immer, die Landschaft ihrer Kindheit wiedererstehen ließ. Wie viele Nachmittage hatten sie hier verbracht? Inzwischen mied sie den Park. Sie kauften Erdnüsse und fütterten stundenlang die Tiere im Zoo. Sie kauften Limonade und tranken sie auf der Wiese. Sie gingen am See spazieren und Richard erklärte ihr, woher eine Stadt wie New York ihr Trinkwasser bekam. In die Angst um ihn mischte sich bodenlose Bewunderung, dass er schon so früh so viel wusste. Sie wurden angestarrt, aber das war ihr egal. Er merkte es, ließ sich das aber nicht anmerken. Manchmal fragte er mitten im Satz, der sich beispielsweise um das alte Rom drehte, »Häppchen, liebst du mich?« Und sie fragte sich, wie er daran zweifeln konnte, wie halbherzig sie wirken musste, wenn sie ihm das nicht hatte vermitteln können. Und sie sah zu ihm auf und sagte das Einzige, was ihr dazu einfiel, »Möge Gott mich tot umfallen lassen, wenn ich dich nicht liebe. Über uns ist kein Himmel, wenn ich dich nicht liebe.« Dann blickte er spaßeshalber in den Himmel, drückte ihren Arm noch fester an sich und sie gingen weiter. Einmal hatte sie ihn gefragt, »Richard, bist du früher viel zur Schule gegangen?« Er betrachtete sie einen ganzen Augenblick. »Baby, ich hab dir doch schon erzählt, meine Mama ist gestorben, als ich auf die Welt gekommen bin, und mein Daddy war nirgends zu finden. Es gab niemand, der sich um mich gekümmert hat. Ich bin einfach von hier nach da. Wenn Leute mich satt hatten, haben sie mich weitergereicht. Ich bin fast gar nicht zur Schule.« »Woher bist du denn dann so schlau? Woher weißt du dann so viel?« Er lächelte geschmeichelt, sagte aber, »Häppchen, ich weiß gar nicht so viel.« Dann veränderten sich seine Miene und seine Stimme, wie sie es schon von ihm kannte. »Ich habe einfach beschlossen, irgendwann, ich will alles wissen, was die weißen Wichser wissen. Aber besser als die, damit mir nicht so ein weißes Arschloch kommt, nie, nirgendwo, mir so von oben kommt, dass ich mir vorkomme wie ein Stück Dreck, obwohl ich ihm das Alphabet kreuzweise vortragen kann. Der haut mir nicht auf den Sack. Und wenn er mich umbringen will, dann ziehe ich ihn mit runter, das schwöre ich bei meiner Mama, ich schwöre.« Dann sah er sie wieder an, lächelte, küsste sie und sagte, »Darum weiß ich so viel, Baby.« »Und was willst du machen, Richard? Was willst du mal werden?« Seine Miene verdüsterte sich. »Keine Ahnung. Muss ich überlegen. Irgendwie ist alles durcheinander im Kopf.« Warum wusste sie nicht, oder konnte es nur erahnen, aber dass es die Wahrheit war, wusste sie. Ihr großer Fehler war, Richard nicht zu sagen, dass sie ein Kind von ihm erwartete. Vielleicht, dachte sie jetzt, wäre alles anders gekommen, wenn sie es ihm erzählt hätte. Vielleicht würde er heute noch leben. Aber die Umstände, unter denen sie herausfand, dass sie schwanger war, hatten sie bewogen, ihm zuliebe noch eine Weile abzuwarten. So erschrocken sie war, wagte sie nicht, die Panik zu vertiefen, die ihn im letzten Sommer seines Lebens erfasst hatte. Doch vielleicht war es genau das, das Versäumnis, von seiner Stärke zu fordern, was diese wundersamerweise ausgehalten hätte, was, ja, woher sollte sie das wissen, sie möglicherweise noch gestärkt hätte, für das sie heute Abend um Vergebung betete. Vielleicht hatte sie ihre Liebe verloren, weil sie am Ende doch nicht genug an sie geglaubt hatte. Sie wohnte ziemlich weit weg von Richard, 4 Stationen mit der Subway. Und wenn sie nach Hause musste, fuhren sie immer zusammen stadtaufwärts und er brachte sie bis vor die Haustür. Als sie eines Samstags einmal die Zeit vergessen hatten und länger als sonst zusammengeblieben waren, lieferte er sie um 2 Uhr nachts an ihrer Haustür ab. Sie verabschiedeten sich schnell, denn sie fürchtete, oben Ärger zu bekommen, wobei Madame Williams eigentlich erstaunlich gleichgültig auf Elizabeths Lebenswandel reagierte und er wollte schnell nach Hause ins Bett. Als er die dunkelraunende Straße wieder hinuntereilte, hätte sie ihn dennoch beinahe zurückgerufen, hätte sie ihn beinahe gebeten, sie mitzunehmen und nie wieder gehen zu lassen. Leicht amüsiert über diese Anwandlung eilte sie die Treppe hoch. Er hatte einfach so jung und wehrlos ausgesehen, wie er da die Straße runterging, und dabei so flott und stark. Am nächsten Abend sollte er zum Essen kommen, um endlich, auf Elizabeths Drängen, Madame Williams kennenzulernen. Aber er kam nicht. Sie machte Madame Williams ganz verrückt, so hellhörig reagierte sie plötzlich auf Schritte im Treppenhaus. Nachdem sie Madame Williams mitgeteilt hatte, sie erwarte einen Gentleman zu Besuch, wagte sie natürlich nicht mehr aus dem Haus zu gehen und nach ihm zu suchen und so den Eindruck zu vermitteln, sie würde sich die Männer von der Straße holen. Um 10 Uhr legte sie sich ohne Essen, eine Feinheit, die ihrer Wirtin entging, ins Bett, mit Schmerzen im Kopf und Angst im Herzen. Angst um Richard, der sie noch nie hatte warten lassen, und Angst vor den Veränderungen, die in ihrem Körper vor sich gingen. Am Montagmorgen erschien er nicht zur Arbeit. In der Mittagspause ging sie zu ihm nach Hause. Er war nicht da. Seine Vermieterin sagte, er sei das ganze Wochenende nicht nach Hause gekommen. Während Elizabeth zitternd und unentschlossen im Hausflur stand, kamen zwei weiße Polizisten herein. Sie wusste, sobald sie die beiden sah und noch bevor sie seinen Namen nannten, dass Richard etwas Schlimmes zugestoßen war. Wie an jenem strahlenden Sommertag, als er sie zum ersten Mal angesprochen hatte, tat ihr Herz einen furchtbaren Satz und verstummte in einer grässlichen, wunden Stummheit. Mit einer Hand hielt sie sich an der Wand fest. »Diese junge Dame hier fragt gerade nach ihm«, hörte sie die Wirtin sagen. Alle sahen sie an. »Bist du sein Mädchen?«, fragte der eine Polizist. Sie sah ihm ins verschwitzte Gesicht, auf dem sich sofort ein anzügliches Lächeln breit gemacht hatte, richtete sich auf und rang um Fassung. »Ja«, sagte sie, »wo ist er?« »Im Knast, Schätzchen«, sagte der andere Polizist. »Warum?« »Weil er den Laden von einem Weißen ausgeraubt hat, schwarzes Mädchen, darum.« Sie merkte und dankte dem Himmel dafür, dass eine kalte, beinharte Wut in ihr aufstieg. Sonst wäre sie bestimmt umgekippt und in Tränen ausgebrochen. Sie betrachtete den lächelnden Polizisten. »Richard hat keinen Laden ausgeraubt«, sagte sie. »Sagen Sie mir, wo er ist.« »Und ich sage dir«, entgegnete er jetzt ohne Lächeln, »dass dein Freund einen Laden ausgeraubt hat und dafür im Knast sitzt. Und da bleibt er auch. Na, was sagst du jetzt?« »Und wahrscheinlich hat er es für dich getan«, sagte der andere. »Du siehst schon aus wie ein Mädchen, für das ein Mann einen Laden ausrauben würde.« Sie schwieg. Sie überlegte, wie sie zu ihm kam, wie sie ihn rausbekam. Einer der Männer, der mit dem Lächeln, wandte sich jetzt an die Wirtin. »Geben Sie uns den Schlüssel zu seinem Zimmer. Wie lange wohnt er schon hier?« »Etwa ein Jahr«, sagte sie. Unglücklich blickte sie Elizabeth an. »Auf mich hat er einen ordentlichen Eindruck gemacht.« »Ja, ja«, antwortete er und ging die Treppe hoch. »Wenn Sie Ihre Miete zahlen, machen die immer einen ordentlichen Eindruck.« »Kann ich zu ihm? Kann ich ihn sehen?«, fragte sie den verbliebenen Polizisten, gebannt von der Pistole in seinem Holster, dem Knüppel an seinem Gurt. Am liebsten hätte sie die Pistole genommen und sie in sein rundes, rotes Gesicht abgefeuert, den Knüppel genommen und mit ganzer Kraft auf den Schädel eingedroschen, dort, wo seine Kappe aufhörte, bis das hässliche, seidige Haar dieses weißen Mannes mit Blut und Hirnmasse verklebte. »Klar, Mädchen«, sagte er, »du kommst gleich mit uns. Der Mann auf dem Revier will dir ein paar Fragen stellen.« Der lächelnde Polizist kam wieder runter. »Da oben ist nichts. Gehen wir.« Zwischen ihnen trat sie in die Sonne hinaus. Sie wusste, dass es nichts nützte, weiter mit ihnen zu reden. Sie war ihnen vollkommen ausgeliefert. Sie musste schneller denken als sie. Sie musste ihre Angst und ihren Hass bezwingen und überlegen, was zu tun war. Nur um Richards Leben willen, und vielleicht nicht mal darum, hätte sie vor ihnen weinen oder entgegenkommen erbeten können. Eine kleine Menschentraube, Kinder und Schaulustige, folgte ihnen die staubige, lange, sonnenhelle Straße hinunter. Elizabeth hoffte nur, dass sie niemandem begegneten, den sie kannte. Sie hielt den Kopf hoch, blickte geradeaus und spürte, wie sich die Haut über ihren Knochen straffte, als trüge sie eine Maske.